So, nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, mit euch heute im Text weitergehen zu dürfen. Wir kommen tatsächlich zum 16. Kapitel. Ich möchte euch nur erinnern, dass wir damit abgeschlossen haben im Vers 33, dass er mit dem Gott des Friedens abgeschlossen hat. Also, dass das Leben, das eingebettet ist im Willen Gottes, immer damit in Verbindung steht mit dem Frieden, den wir erleben. Und das möchte ich auch noch kurz hinzufügen. Er erwähnt das nicht einfach nur so, ja, was soll ich denn jetzt noch sagen zum Abschluss über das Leben im Willen Gottes, das Eingebett im Willen Gottes. Ah ja, den Gott des Friedens, den habe ich noch nicht erwähnt. Ihr Lieben, wenn ihr zurückblättert, dann werdet ihr sehen, dass in Kapitel 15, Vers 5, wisst ihr, von wem er da spricht? Da spricht er von dem Gott des Ausharrens und des Trostes. Warum? Weil er Leute ermutigt, in schwierigen Situationen mit Menschen, die im geistlichen Leben irgendwo stecken geblieben sind und nicht weiterkommen und Schwierigkeiten machen und so jetzt der Starke ermutigt wird und sagt, hey, da gibt es einen Gott des Ausharrens und des Trostes, okay? Also Ausharren und Trost. Es gibt ein Ende von diesem Dilemma. Es gibt irgendwann mal den Punkt, da werden wir alle alles verstehen und werden auf einem Niveau sein. Also dann bringt er den Gott des Ausharrens und des Trostes rein. Bisschen weiter, Vers 13 spricht er von dem Gott der Hoffnung. Auch das bringt er nicht einfach so rein. Also erstmal Gott des Ausharrens und des Trostes, dann Vers 13, Gott der Hoffnung. Warum? Weil er spricht von der Gottesverherrlichung und von dem, was Jesus Christus macht und wie er Gott verherrlicht und wie das in der Perfektion ist und wir auf Christus sehen und nur sagen müssen, boah, also das schaffe ich nicht. Herr, ich schaffe dich nicht so zu verherrlichen wie Christus. Und dann spricht er von dem Gott der Hoffnung. Und hier, wo er über das Leben spricht, das eingebettet im Willen Gottes ist, und wenn Menschen, Kinder Gottes, in Gottes Willen leben, so erleben sie diesen Gott des Friedens. So erleben sie den Frieden Gottes. Also es ist nicht einfach nur von ungefähr, sondern jedes Wort und jeder Satz, den uns das Wort Gottes hier weitergibt, hat seine Bedeutung. Also, und jetzt steigen wir von diesem Kapitel um in Kapitel 16. Ihr wisst das schon im Kapitel 15, eigentlich Vers 14. Wenn ihr, also in meiner Bibel muss ich einmal zurückblättern. Kapitel 15, Vers 13 war eigentlich der offizielle Abschluss des Briefes. Und ab Vers 15 teilt der Apostel sein Leben mit. Teilt er sein Herz mit. Ja? Da war erstmal die Theologie, dann war die Reaktion auf diese Theologie und ab Kapitel 15, Vers 14 teilt er sich selbst mit. Er offenbart sich und er spricht erstmal von seinem Amt und zeigt ihnen auf, wie zufrieden er ist mit dem, wo Gott ihn hineingestellt hat. Dann geht er weiter und zeigt sein Leben. Sein Alltag steht im Willen Gottes drin. Und jetzt geht er rüber und sagt, guckt mal, nicht nur, dass mein Dienst und mein Alltag, sondern auch die Menschen, mit denen ich lebe, zeige ich euch. Und dieses Kapitel ist, vielleicht habt ihr darin geblättert und gesucht, wo ihr Namen gesucht habt für eure Kinder. Welchen Namen kann ich denn hier aussuchen? Und habt keinen passenden gefunden. Außer ich habe einen gefunden, wo ich meine Olympus-Kamera gesucht habe. Aber ansonsten, vielleicht wird dieses Kapitel einfach übergangen. Aber wenn ihr hier überlegt, wie Paulus sein Herz mitteilt und es aufzeigt, wie viele Menschen in seinem Leben eine Bedeutung haben, die er grüßen lässt, um die er sich kümmert, die er akzeptiert als Brüder und Schwestern, die er akzeptiert als Mitarbeiter, wo er aufzeigt, das sind geliebte Kinder Gottes. Paulus, der große Apostel, er überhebt sich nicht über andere und sagt, boah, also da gibt's keinen Gleichen, sondern hier durch diese Liste der Namen siehst du, wie viel ihm Menschen bedeutet haben. Und auch nur durch diese kurzen Sachen, die er hinzufügt hinter dem Namen, siehst du die Ermutigung. Genauso eine Ermutigung, wie wir einander machen können, indem du vielleicht einem eine Karte schreibst und hinschreibst, wie bedeutend er ist, was er macht. Es ist und es kann sein und es wird auch sein, dass es eine Riesenermutigung ist. Stellt euch vor, diese Menschen wurden eingetragen in dieses Buch und Leute in Rom haben das gelesen und sie wussten sofort, oh, er spricht von denen und er schätzt sie so wertvoll. Er schätzt sie ein als Mitarbeiter und es war eine Ermutigung für diese Menschen. Also, sind nicht einfach nur Namen, sondern Paulus teilt hier sein Herz mit und Menschen, die einen Platz haben im Reich Gottes, die Mitarbeiter sind zusammen mit ihm. Das ganze Kapitel lässt sich einfach einteilen. Paulus schreibt erstmal eine Empfehlung. Also es ist eine Empfehlung drin, es sind Grüße drin und es ist Fürsorge drin. Also diese drei Sachen, die eigentlich auch sehr logisch eingebaut sind. Also gehen wir zu der Empfehlung. Ich werde nicht gleich bis Vers 16 lesen, sondern Stück für Stück. Also Vers 1. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie aufnimmt in dem Herrn, wie es sich für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Also ein Empfehlungsschreiben war damals nichts Ungewöhnliches. Es gab kein Google, ihr erinnert euch, und auch kein Facebook und auch kein Telefon. Also wenn man eine Person empfehlen wollte und es war nötig, Leute zu empfehlen besonders aus zwei Gründen. Als erstes, es gab auch nicht in dem Sinne Herbergen. Es gab nicht Hotels. Es gab sie schon, aber sie waren, das weiß man von der Geschichte, so gefährlich, dass wenn man Menschen irgendwie nahe am Herzen hatte, dann würde man ihnen nicht empfehlen, ja, geh zu irgendeiner Herberge, sondern ich kenne den und den und geh dorthin. Die werden dich versorgen, die werden dich aufnehmen, bei denen kannst du bleiben, da bist du sicher. Also es war immer ein Aspekt einfach der Wohltat, dass man jemand über Nacht genommen hat, dass man für ihn gesorgt hat, versorgt hat in dieser Zeit. Und natürlich die Empfehlungsschreiben waren aus einem anderen Grund sehr wichtig in der Gemeinde, dass Leute nicht einfach nur so dahin kamen und etwas zu sagen hatten oder etwas gesagt haben, was nicht der Wahrheit entsprach. Aus diesem Grund war es notwendig, Empfehlungsschreiben zu geben. Guckt mal in Apostelgeschichte 18, Vers 27, wird Apollos empfohlen. Apostelgeschichte 18, Vers 27. Als er aber nach Achaia, also das ist in Korinth, hinübergehen wollte, munterten ihn die Brüder, ermutigten ihn und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Also sie gaben ihm einen Brief in die Hand. Wenn du da hinkommst nach Korinth, dann gib den Gläubigen diesen Brief. Und die Gläubigen dort in Korinth kannten die in Ephesus. Und so wussten sie, hier kommt ein Mann, der ist von der Gemeinde empfohlen. In Epheser und Kolosser ist es Tychikus, der empfohlen wird. Epheser 6, Vers 21, Kolosser 4, Vers 7. In Kolosser 4, Vers 10 ist es Markus, der empfohlen wird. Und Markus, der Vetter des Barnabas, ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten. Wenn er zu euch kommt, so nimmt ihn auf. In Philipper Kapitel 2 ist es Epaphroditus. Und in 2. Korinther 3, Vers 1, es ist Paulus selber, der davon schreibt, der Gemeinde, und sagt, fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa, wie gewisse Leute Empfehlung schreiben an euch oder Empfehlung schreiben von euch? Hey, Korinther, ja, die standen auf einmal in der Situation, wo Paulus das hochbringen musste. Brauchen wir ein Empfehlungsschreiben für euch, weil er nicht anerkannt wurde in der Gemeinde, die er gegründet hat? Also es waren am laufenden Band, sehen wir in der Geschichte, diese Empfehlungsschreiben. Und hier kriegt sie die Schwester Phoebe. Phoebe kriegt ein Empfehlungsschreiben. Diese Phoebe wird auch anerkannt als die Überbringerin dieses Briefes. Diese Frau, Phoebe, hatte den wichtigsten Brief aller Zeiten in ihrer Hand. Ja, das war die wichtigste Postbotin in aller Zeit gewesen, die diesen Brief von Paulus, der von Paulus geschrieben wurde, hier nach Rom gebracht hat. Nein, sie war nicht die Schreiberin des Briefes, aber sie war die Überbringerin einer wichtigen Botschaft. Und ich denke, hier als Ermutigung für euch, liebe Frauen, Phoebe hat nicht die erste Geige gespielt. Sie hat nicht den Brief geschrieben, aber sie war die Überbringerin dieser Botschaft. Und das siehst du, ja, sie hat die zweite Geige gespielt, sozusagen im Hintergrund. Sie war nirgendwo so publik. Aber eine wichtige Rolle. Und ich denke, dass auch im Leben der Frauen sich vielleicht das einschleicht. Ja, ich bin so im Hintergrund. Ich hörte einen Satz in Kanada. Da hat einer gesagt, weißt du, hinter einem jeden großen Mann, den du in der Geschichte siehst, musst du wissen, steht immer eine große Frau. Hinter jedem großen Mann, den du siehst, also einflussreichen Mann oder wie auch immer man jetzt Größe, jetzt nicht so die Größe, ne? Also nach Zentimeter oder Inches oder sonst was, ja, sondern da steht eine große Frau, eine starke Frau. Und das ist tatsächlich so. Das Sprichwort, das gesagt wird, der Mann ist der Kopf und die Frau der Hals. Es ist in der Tat so, dass der Hals die Frau ist und Männer geprägt hat, Männer geführt hat, Männer unterstützt hat. Ein großer Mann hat immer eine große Frau hinter sich. Und wenn ihr Sprüche 31 liest, dann wird das genau auf den Punkt gebracht, wo eine Frau hochgestellt wird und gesagt wird, Leute, liebe Frauen, eine große Frau, hier habt ihr sie, in Sprüche 31. Und ich möchte euch ermutigen, dass obwohl ihr oft vielleicht hinter den Kulissen steht und denkt, wow, bin ich überhaupt so wichtig, ja, wie Phoebe, sie hat nicht den Brief geschrieben, aber sie hat ihn überbracht. Und so seid auch ihr Überbringer der Wahrheit, an eure Kinder und an das Umfeld, wo ihr seid. Also, das war Phoebe. Warum sollten sie Phoebe aufnehmen? Als erstes sagt er, weil sie eine Schwester ist. Und er spricht hier nicht von Verwandtschaft, dass sie seine Schwester ist und aus diesem Grund sie aufnehmen sollte, sondern er spricht von der geistlichen Familie, von Kindern Gottes, die einem gleichen Vater angehören, aus diesem Grund die gleiche Familie sind. Und ich finde das so gut wiedergegeben in Galater 3, Vers 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes. Also wenn Menschen glauben, dann sind sie Söhne Gottes. Und es spielt keine Rolle, ich lese weiter. Also Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Deswegen Söhne Gottes. Ja, da spielt es keinen Unterschied. Ihr seid in einer Familie. Und aus diesem Grund sagt er, ihr sollt diese Frau aufnehmen, denn sie ist eine Schwester. Also sie ist ein Kind Gottes. Zweitens, warum sie sie aufnehmen sollen. Sie ist eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea. Also wo ist Kenchrea? Kenchrea, wenn ihr euch die Karte vorstellt vor euch und ihr wisst, wo Achaia ist, wo Korinth ist, an diesem Zipfel im Mittelmeer, so ist Kenchrea auf der östlichen Seite. Es ist also der Hafen von Korinth. Und dort ist sie eine Dienerin in der Gemeinde. Ich möchte dazu sagen, also Dienerin in der Gemeinde ist ein sehr allgemeiner Begriff. Und Dienerin sagt erstmal nichts aus, männlich oder weiblich. Ich gebe euch ein paar Beispiele. In Römer Kapitel 13, Vers 14 wird der Staat als Dienerin, als Diener bezeichnet. In Römer Kapitel 15, Vers 8 wird von Jesus gesprochen, der ein Diener der Beschneidung geworden ist. In 1. Korinther 3, Vers 5 spricht Paulus von sich und von Apollos als Diener Gottes. In 2. Korinther Kapitel 11, Vers 5 sehen wir, dass Dämonen Diener Satans sind. Alles in der gleichen Art und Weise. Also Diener war einfach nur ein weit verbreiteter Begriff, wo einer eine Dienstleistung getätigt hat, eine Wohltat vollbracht hat. Aber im Laufe der Geschichte war dieser Begriff Dienerin, Diener, ein Amt geworden. Ich möchte euch das aufzeigen durch Philipper 1, Vers 1. Da heißt es, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Also er schreibt diesen Brief und er adressiert sie an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Jetzt würdet ihr sagen, okay, jetzt sind alle Gläubigen mit eingeschlossen, korrekt? Ja, alle Heiligen bedeutet alle Kinder Gottes, alle Gläubigen. Und jetzt sagt er, samt den Aufsehern und Diakonen. Und ihr kratzt euch im Hinterkopf, hä? Waren das keine Heiligen vielleicht, ja, diese Aufseher und Diakone? Ja, müssten die vielleicht noch Heilige werden? Nein, er sagt an alle Heiligen, und auch diese hier sind nicht ausgeklammert. Und er spricht von einem Amt, diese Aufseher und Diakone. Auch wenn ihr ein Amt besitzt und sozusagen die Führung in der Gemeinde habt, dieser Brief geht genauso auch an die Führung wie an alle Heiligen. Ihr seid hier mit dabei. Und er bezeichnet diese zwei als Ämter. Nochmal als Bestätigung, im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 3, Vers 11, sagt er, die Frauen sollen ebenfalls Erber sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Und wisst ihr, wenn ihr den Kontext betrachtet, so heißt es, und ich finde, Elberfelder hat da etwas, ja, es fällt schneller auf. Es ist eigentlich das Gleiche, aber es fällt schnell auf. Es heißt nämlich, gleicherweise sollen die Frauen Erber sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern. Gleicherweise, auf was bezieht sich dieses gleicherweise sollen die Frauen Erber sein? Viele beziehen das einfach, ja, die Frauen im Kontext der Diakone. Aber das gleicherweise ist genau das, was er im ein paar Versen davor geschrieben hat, gleicherweise sollen auch die Diakone Erber sein. Und in Vers 11, gleicherweise sollen die Frauen Erber sein und so weiter. Auf was bezieht sich dieses gleicherweise im Text? Auf Vers 1, wo er von dem Amt des Ältesten spricht. Glaubwürdig, Vers 1, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit und so weiter. Er spricht von dem Amt des Aufsehers und dann kommt er und sagt, gleicherweise sollen die Diakone, gleicherweise sollen die Frauen und er spricht von Diakonissen. Es sind nicht einfach nur die Frauen der Diakone, weil das würde auch im Text keinen Sinn machen, dass die Frauen der Diakone Erber sein sollen, aber die Frauen der Ältesten, naja, ist egal. Ja, und, aber deswegen siehst du, er spricht von einem Amt. Und das siehst du, im Laufe der Geschichte wird dieser Begriff Dienerin oder Diener wird zu einem amtlichen Kennzeichen sozusagen. Also es ist ein Amt in der Gemeinde, ein Dienst in der Gemeinde. Und diese Phöbe war eine Dienerin in Kenchrea. Sie war eine Diakonissin in Kenchrea gewesen. Aus diesem Grund sollen sie die aufnehmen. Wenn du dich fragst, was ihre Aufgabe war, kannst du in Titus 2, Vers 3 gut nachlesen. Kurz gesagt, eine Lehrerin der Frauen, eine Lehrerin des Guten, ja, wird sie dort beschrieben. Also das waren Aufgaben der Diakonissen. Und mit Sicherheit auch in 1. Timotheus Kapitel 5 siehst du, wird ihr Dienst beschrieben. Nächstes, warum sie aufnehmen sollen, es heißt, sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. In Vers 2, seht ihr am Ende. Sie ist vielen ein Beistand gewesen. Das Interessante ist, dass hier dieser sie ist vielen ein Beistand gewesen, wird in der Geschichte dafür verwendet, wenn Fremdlinge in eine Stadt kamen und irgendwie rechtliche Schwierigkeiten hatten oder keinen Anschluss und Beistand, wenn sie Beistand erfahren haben, das bedeutet, dass irgendjemand sie genommen hat und um ihre Sachen gewirkt hat, ihnen da geholfen hat. Man könnte das vielleicht vergleichen, wie wenn Flüchtlinge heute in unser Land kommen und sie Beistand erfahren, wie es hier von Phöbe gesagt wird, dass sie vielen ein Beistand gewesen ist. Dann könnte man das in dieser Art und Weise verstehen. Hier kommt ein Fremder und er wird irgendwie beherbergt, für ihn wird gesorgt, für die rechtlichen Sachen wird gesorgt. Das ist dieser Ausdruck des Beistands. Und das war Phöbe. Ich denke, ein gutes Vorbild haben wir da aus dem Buch Hiob ebenso. Da siehst du im Leben des Hiobs, wie er sich gekümmert hat um die Fremden, also um Menschen, die in Not waren. Könnt ihr nachlesen, Hiob 31 von Vers 12. Da steht Hiob für solche Menschen ein. Und hier haben wir die Schwester Phöbe und er nennt das als Grund, warum die in Rom sie annehmen sollen, weil sie vielen ein Beistand gewesen ist. Also sie ist Schwester, sie ist Diakonissin und sie ist ein Beistand. Wie sollen sie denn aufnehmen, diese Schwester Phöbe? Ich lese Vers 2 nochmal. Damit ihr sie aufnimmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Also wie sollen sie die aufnehmen? Im Herrn. Wie habt ihr letzte Mal jemand aufgenommen im Herrn? Ja, der Aufruf ist, sie sollen die aufnehmen im Herrn. Wir verstehen es leicht, wenn man sagt, sie ist im Herrn, ja, und deswegen nimmt sie auf. Ja, dann würde es sagen, sie ist ein Kind Gottes, deswegen nimmt sie auf. Aber nimmt sie auf im Herrn? Wie sollten sie denn sie jetzt aufnehmen im Herrn? Und ich denke, am einfachsten ist es zu verstehen, wie sie aufnehmen sollen im Herrn, in seinem Auftrag. Seht das als ein Auftrag, als ein Gebot Gottes, das Gott befohlen hat, das zu tun. Und da sehen wir eine Reihe von Texten, die uns Gastfreundschaft empfehlen, gebieten. Ich möchte euch zu 3. Johannesbrief führen. 3. Johannesbrief 1, Vers 5, da heißt es, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben, von der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also er sagt, er schreibt hier, wenn ihr die aufnimmt, so seid ihr Mitarbeiter der Wahrheit. Also mit anderen Worten, das ist, was Gott tut. Das ist ganz normal, das ist seine Eigenschaft. Und damit ihr Mitarbeiter der Wahrheit werdet, nimmt die Leute auf. Und hier sehen wir wieder genau das, was wir auch bei Phoebe gesehen haben. Sie sollten die aufnehmen und für die sorgen. Das bedeutet, dass da auch finanzielle Mittel mit hineinfließen, wenn irgendwelche finanziellen Sachen anstehen. Also sie sollen sie aufnehmen in dem Herrn. Zweitens, sie sollen sie aufnehmen, wie es sich Heiligen geziemt. Wie es sich Heiligen geziemt. Ja, wie geziemt es sich denn die Heiligen oder für die Heiligen? Gibt es noch irgendeine Extra-Loge? Gibt es First Class? Ja, in der Tat gibt es First Class. Ja. Also, wie es sich Heiligen geziemt. Das heißt, wie Christus Jesus. Bedenkt, es sind Kinder Gottes. Nimm sie auf wie Christus selber. Und wir haben eine Reihe von Bibelstellen, wie Matthäus 10, Vers 40, wie Matthäus 18, Vers 5, Matthäus 25, Vers 35, wo gesagt wird, wer mich aufnimmt oder wer einen dieser Geringen aufnimmt, der nimmt mich auf. Das ist parallel zusammengeschaltet. Also, wie es sich Heiligen geziemt, entsprechend den Kindern Gottes, wie man Kinder Gottes aufnimmt, wie Jesus Christus selbst. Drittens, und ihr in allen Dingen beisteht. Und hier gebraucht er das gleiche Wortspiel und zeigt hier auf, geht noch weiter. Es geht nicht nur, dass ihr sagt, hier hast du ein Bett in meinem Haus, sondern nimm dich ihrer Probleme an. Sie kommt jetzt nach Rom. Sie ist sozusagen ein Flüchtling. Sie gehört nicht zu Rom. Und dem Schreiben nach und wie dieser Begriff gebraucht wird, geht es hier nicht um die Verkündigung des Evangeliums, sondern höchstwahrscheinlich um Business-Sachen, also um geschäftliche Sachen, die sie dort zu erledigen hat. Vielleicht stand sie in irgendwelchen Schwierigkeiten und musste also richterlich irgendwie vorgehen. Und Paulus schreibt hier, hört mal zu einer christlichen Aufnahme gehört Schritt 2, nicht einfach nur das Haus öffnen, sondern eventuell sie auch finanziell unterstützen, ihr helfen, mit ihr in die Ämter wandern. Also hier ist eine große Herausforderung in diesem Empfehlensschreiben, das Paulus der Gemeinde mitteilt über Phoebe. Ja, er macht erstmal deutlich, wer sie ist und dann, wie man ihr beistehen könnte. Und dann kommen die Grüße. Grüßt Priska und Aquila. Ja, also von Empfehlungsschreiben in die Grüße. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Wer sind diese Priska und Aquila? Wir treffen die als erstes in Korinth an. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise, befindet sich in der Stadt Korinth und hier trifft er als erstes Aquila und Priscilla, könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 18 von Vers 1. Diese Aquila und Priscilla sind nämlich aus Rom geflüchtet, weil der Kaiser Claudius es befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Und aus diesem Grund mussten Aquila und Priscilla, und wie Paulus sie nennt, Priska eigentlich, Schlachter hat das, ich würde nicht sagen falsch übersetzt, aber hat es anders übersetzt. Wenn wir die Zeit haben, komme ich vielleicht noch dazu. Also der Kaiser Claudius hat sie auf jeden Fall vertrieben und sie gehen von Rom weg. Und hier trifft Paulus sie in seinem anderthalbjährigen Aufenthalt in Korinth. Sie haben das gleiche Handwerk wie Paulus und sie verbünden sich, und unterstützen Paulus auf seiner Missionsreise in Korinth. Wo Paulus von Korinth wegzieht, da zieht er Richtung Jerusalem. Und zwar wollte er unbedingt nach Jerusalem, also zwischen der zweiten und der dritten Missionsreise. Und Aquila und Priscilla kommen aus Korinth mit nach Ephesus und sind in Ephesus, Apostelgeschichte 18, Vers 18. Sie sind da, sie bleiben da, Paulus zieht weiter. Was machen Aquila und Priscilla in Korinth? Da sehen wir die Entfaltung ihres Dienstes. Als erstes wird uns sichtbar, sie konfrontieren einen großen Redner. Sie konfrontieren einen großen Prediger mit einem Problem. Und zwar hatte er in einem gewissen Sinn eine falsche Botschaft. Und da sehen wir den geistlichen Wachstum dieser beiden Menschen. Dass sie so stark waren im Herrn, dass sie Apollos konfrontiert haben und ihn in seiner Lehre korrigiert haben. Apostelgeschichte 18, Vers 26. Ein wenig später sehen wir, dass Paulus auf seine dritte Missionsreise geht und trifft sie wieder in Ephesus. Sie sind immer noch in Ephesus und da sehen wir, dass sie eine Gemeinde gegründet haben, dass in ihrem Haus eine Gemeinde da ist. Es waren führende Menschen, die in der gleichen Weise, wie Paulus sie nennt, meine Mitarbeiter, sie haben das Evangelium verkündigt, sie haben mit ihm zusammengearbeitet, sie haben das Wort Gottes den Menschen nahegebracht. Menschen wurden gerettet und da war eine Gemeinde in ihrem Haus. Woher wissen wir das? Und zwar 1. Korinther 16, Vers 19. Es grüßen euch die Gemeinde in der Provinz Asia. Es grüßt euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Paulus auf seiner dritten Missionsreise kommt nach Ephesus. Und hier, wo er in Ephesus ist, 2 Jahre lang, könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte, da kommt ein Schreiben nach, nein, Entschuldigung, nicht ein Schreiben, da kommen Leute aus Korinth nach Ephesus und berichten ihm über die Gemeinde in Ephesus, in Korinth. 1. Korinther. Kapitel 1, Vers 11. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Also Leute von Chloe kommen sozusagen petzen. Nein, sie kommen und erzählen über die Situation in Korinth. Und hier schreibt Paulus den Korintherbrief. Und in diesem Korintherbrief grüßt er sie von Aquila und Priscilla. Warum? Weil sie in Korinth genau die gleiche Arbeit gemacht haben. Sie waren in Korinth bekannt und deswegen grüßt Paulus sie aus Ephesus und sagt, es grüßen euch Priscilla und Aquila. Weiter lesen wir, dass Paulus wieder einen Brief schreibt nach Ephesus. Und zwar den Brief an Timotheus, der in Ephesus wahrscheinlich Gemeindeältester war, Gemeindeleiter oder eine führende Persönlichkeit. Und wo er den Brief schreibt, 2. Timotheus 4, Vers 19, schreibt er, grüß Priska und Aquila. Das heißt, sie sind dort geblieben und haben dort weiter gedient. Das Interessante ist, wo Paulus sie nennt, wo Paulus sie direkt konfrontiert, spricht er von Priska und Aquila. Und er nennt sie sozusagen beim verkürzten Namen. Priscilla wäre der volle Name, wie Alex und Alexander. Und da siehst du eine gewisse Formalität. Paulus, wenn er sie direkt anspricht, dann spricht er Priska und Aquila. Und manchmal also da siehst du einfach die familiäre Atmosphäre und die Beziehung, die sie hatten. Warum wird Priska als Erste genannt? War sie dominant? Wissen wir nicht. Ja. War das Ritterlichkeit, dass man die Dame zuerst nennt? Wäre alles Spekulation? Können wir nicht sagen. Aber Paulus nennt sie zwischendurch wirklich als Erster und spricht von Priska und Aquila. Aber ich denke eher an ein gutes Zeugnis, anstatt an ein schlechtes Zeugnis, dass sie die Hose anhatte. Also, und hier, wo Paulus diesen Römerbrief schreibt, sehen wir, dass Priska und Aquila wieder in Rom sind. Durch die ganze Weltreise hindurch kommen sie nach Rom und dienen dort. Und siehe da, ich lese die Verse nochmal, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Also, sie leben ein Leben der Hingabe. Sie leben ein Leben für Christus, diese Priska und Aquila. Und dieser Ausdruck, dass sie ihr Leben hingegeben haben für Paulus, und sind die Details völlig verborgen. Wir wissen nicht, auf welche Art und Weise. Aber dieser Ausdruck, dass die Gemeinden, selbst dass die Gemeinden, alle Gemeinden ihnen zu Dank verpflichtet sind, also schuldig sind zu danken, lässt vermuten, dass sie Paulus tatsächlich irgendwo das Leben gerettet haben. Dass sie ihren Hals hingehalten haben. Sie sind trotzdem nicht hingerichtet worden. Aber sie haben Paulus das Leben gerettet. Und aus diesem Grund, weil der Apostel am Leben geblieben ist, der Diener Gottes, sind alle Gemeinden in Schuldigkeit bei Aquila und Priscilla für die Hingabe an Christus Jesus und an Paulus. Also, ich möchte doch hier abschließen. Ich finde es großartig, wie Paulus, dieser Apostel, Menschen ermutigt, dass er der Gemeinde an Rom solche Worte über diese Menschen schreiben kann, solche Empfehlungen. Und hier sehen wir wirklich das Herz dieses Apostels. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Dinge nicht einfach nur als Namen lesen, sondern sehen, okay, wen können wir ermutigen? Wo können wir Menschen vielleicht eine Karte schreiben oder sonst ein gutes Wort einlegen, dass Kinder Gottes ermutigt werden, den Weg mit Christus zu gehen? Lasst uns beten.